Lasst uns gut sein. Der Nachhaltigkeits-Podcast. Wir sind die Veränderung.
Ja, da sind wir wieder bei. Lasst uns gut sein, der Nachhaltigkeits-Podcast. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder zuhört. Ich bin Mario und heute habe ich natürlich einen neuen Gast. Und das ist
Igor Blumberg. Hallo, freue mich hier dabei zu sein.
Schön, dass du da bist. Igor Blumberg, du bist Dr. Igor Blumberg und nicht nur Igor Blumberg. Was bist du denn für ein Doktor? Was machst du? Wo kommst du her?
Ich bin Dr. Phil offiziell. Ich forsche an der Uni Vechta, bin dort Postdoc, also habe dort 2019 promoviert und forsche jetzt dort weiter, insbesondere zum Thema disruptive Innovationen für eine nachhaltige Entwicklung.
Puh, schwere Wörter drin. Als erstes, glaube ich, müssen wir vorne anfangen. Dr. Phil heißt Philosophie. Du hast Philosophie studiert.
Philosophie, aber eigentlich habe ich ökonomischen Hintergrund. Ich habe BWL studiert. Also ja. Dr. Phil, lange Geschichte. Ich konnte nicht den Dr. Rea Poll promovieren, damals noch, als ich das gemacht habe. Aber eigentlich habe ich betriebswirtschaftlichen Hintergrund, habe an der Uni Mannheim BWL studiert und habe dann mit meiner Promotion angefangen. Und das hat sich dann so ergeben, dass ich Dr. Phil bekommen habe. Aber eigentlich bin ich Ökonom und forsche auch insbesondere zu arbeite mit sozialpsychologischen Konzepten und Theorien und schaue mir an, wie Menschen bestimmte Dinge wahrnehmen, die mich interessieren.
Okay, na gut, das passt ja dann tatsächlich zur Philosophie schon irgendwie, ne? Also ich stelle mir bei Philosophen ja vor, Kamin, Ohrensessel, Hegel, Kant und Rotwein. Läuft so eine Promotion als Philosoph?
Nein, ganz und gar nicht. Eine Promotion ist ziemlich viel Arbeit und da bleibt nicht so viel Zeit, wenn es wirklich ans Eingemachte geht, für am Kamin sitzen und Rotwein trinken.
Das versucht aber Hegel man natürlich und Kant dann doch ist schon dabei.
Gelegentlich. Na, Kant, ich bin eigentlich Wirtschaftsethiker, sagen wir mal so. Also ich habe BWL studiert und im Bereich Wirtschaftsethik promoviert. Und im Bereich Wirtschaftsethik, Unternehmensethik, da trifft man dann doch gelegentlich auch auf Kant.
Okay, das ist ja genau tatsächlich auch ein ganz, ganz spannender Punkt, weswegen du heute auch letzten Endes hier in meinem Podcast sitzt. Wirtschaftsethik, das hat mich total getriggert, als ich das gelesen habe. Wie passt denn das zusammen? Wirtschaft und Ethik sind doch eigentlich eher so Gegenspieler, oder? Die Wirtschaft, der ist doch Ethik scheißegal, die will Geld verdienen, oder?
Ja, das formulierst du jetzt, ich vermute, ganz bewusst provokant. Ich lasse mich gern darauf ein. Ja, in der Tat gibt es immer wieder diese Dialektik anzutreffen im öffentlichen Diskurs. Wirtschaft und Ethik habe ja eigentlich nichts miteinander zu tun, beziehungsweise seien ja zwei ganz unterschiedliche Dinge. Wirtschaft strebt nach dem eigenen Interesse. Die Ethik versucht, das Allgemeinwohl zu fördern und wenn wir uns die unternehmerische Praxis anschauen, dann sehen wir in der Tat immer wieder, stellen wir immer wieder fest, dass eben Wirtschaft und Ethik miteinander in Konflikte geraten.
Ich habe ein bisschen mal geschaut auf eurer Website von der Uni Vechta und habe gesehen, Mensch, euer Team von der Wirtschaft und Ethik, das sind ja schon ein ganz paar Leute, die sich dann aber auch sogar noch in verschiedene Bereiche unterteilen. Ihr habt da Ökonomie der Nachhaltigkeit, ihr habt da die Wirtschaft und die Ethik, was dein Fachbereich ist. Und ihr habt auch sowas wie Innovation und Entrepreneurship, Ökonomie und Gendern. Also da kommt schon einiges zusammen. Ist das, ich habe es vorher in der Form noch nie gehört, ehrlich gesagt, ist das eine Besonderheit von der Uni Vechta oder ist das inzwischen ein üblicher Studiengang?
Dieser Studiengang ist schon durchaus speziell für Vechta, weil du halt zweifach Bachelor hast. Du kannst Wirtschaft und Ethik zum Beispiel mit Politikwissenschaften oder mit Sportwissenschaften etc. kombinieren. Aber ansonsten kannst du Wirtschaftsethik, Unternehmensethik, Nachhaltigkeit, was man auch da alles an Schlagworten hat, an den meisten Unis mittlerweile studieren. Das ist auch etwas, was eine relativ neue Entwicklung ist. Als ich angefangen habe, gab es, glaube ich, in Deutschland insgesamt 12 Lehrstühle für Wirtschaft, Unternehmensethik, wenn wir das jetzt mal als Containerbegriff betrachten. Mittlerweile ist es viel, viel mehr.
Und eure Studierenden, die das machen, die dann vielleicht auch wirklich den Master in Wirtschaft und Ethik machen, was wollen die werden? Werden das die zukünftigen C-Level, die Unternehmensführer, oder sind das eher die Nachhaltigkeitsmanager in den Unternehmen? Wo geht da die
Master
Reise?
Master gibt es nicht für Wirtschaft und Ethik, das gibt es nur als Bachelor. Von meinem Kenntnisstand gehen zum Beispiel viele in Nachhaltigkeitsberatung. Ja, also, oder einige haben auch selbst gegründet, Unternehmen, die auch in diesem Bereich tätig sind. Ja. Also in der Tat viele, die, mit denen ich halt noch, deren Weg ich noch verfolge, sind auch in diesem Wirtschaftsethik, Nachhaltigkeitsbereich auch beruflich tätig. Was wir sehen, ist eine gewisse Technologie, sagen wir so, fehlende Technologieaffinität. Vielfach haben Menschen gewisse Vorbehalte gegenüber neuen Technologien, gewisse Ängste gegenüber neuen Technologien. Das Ziel dieses Projektes ist es, dass eben Menschen durch die Interaktion mit den Robotern, die dort ausgestellt werden, die dort, mit denen du bestimmte Aufgaben verrichten kannst, dass über diese Interaktion Menschen dann ihre Ängste, Sorgen, Vorbehalte gegenüber neuen Technologien abbauen. Das ist ein ziemlich cooles Projekt. Du kannst da wirklich hingehen, Zeit buchen und kannst dann mit den entsprechenden Robotern interagieren. Sie programmieren, dass sie bestimmte Dinge, einfache Schritte ausführen. Das ist so ein Roboterarm, mit dem du dann zum Beispiel Klötze stapeln kannst, etc. Und das auch für Kinder, ja, damit Kinder schon von früh auf mit neuen Technologien in Berührung kommen. Das macht schon Spaß. Das ist schon ein sehr cooles Projekt, was unser Chef dort initiiert hat.
Ja, glaube ich gern. Also gerade mit Kindern stelle ich mir sehr spannend vor. Die sind ja neugierig, die wollen ja ausprobieren. Und die haben wahrscheinlich auch am wenigsten Berührungsängste, was so neue Technologien angeht, oder?
Sehe ich auch an meiner Tochter. Sie hat einmal mein Handy in der Hand gehalten, als sie noch kleiner war, und die wusste schon sofort, wie das alles funktioniert. Liegt auch daran, dass die Systeme intuitiv sind, aber und ich denke, dass Kinder sollten auch so früh wie möglich unter den natürlich, man muss natürlich bedenken, dass zu viel Screentime, wie ich das gerne nenne, nicht gut für Kinder ist, aber mit Technologien in Berührung zu kommen in einem frühen Alter, ist in einer Welt, die sich die jetzt sich ganz stark technologisieren wird, ist es eine zentrale Kompetenz, die von vornherein geschult werden muss.
Ja, absolut. Bin ich deiner Meinung in beiden Punkten. Kompetenzschulung heißt eben nicht ruhig stellen und mit dem Handy irgendwie im Buggy parken zum Abdatteln, sondern das erfordert auch Arbeit der Eltern, ne? Sich wirklich damit auseinanderzusetzen und eben das zu führen, zu begleiten und wirklich was zu vermitteln. Und da liegt es dann auch die Herausforderung, ne? Für die Eltern ist es meist schwerer. Ich kann das, was du mit deiner Tochter beschreibst, mit meinem Sohn absolut nachvollziehen. Der kann mit meinem Handy Sachen machen, von denen wusste ich nicht mal, dass das Telefon das kann. Ne? Also ich telefoniere damit im Wesentlichen und schreibe mal eine SMS. So ist es. Okay, ja, große Bandbreite, habe ich gesagt. Uns zusammengeführt hat was ganz, ganz Spannendes, wie ich finde. Da müssen wir jetzt mal intensiv drüber sprechen. Du hattest auf LinkedIn Leute gesucht, die Lust auf Fisch aus der Petrischale haben. So flapsig will ich das mal in den Raum stellen. Erzähl mal, worum geht's da?
Bei was genau?
Bei dem Fisch aus der Petrischale, was uns zusammengeführt hat.
Der Fisch aus der Petrischale. Genau. Lass uns das schon mal anders bezeichnen. Lass uns das mal zellbasierten Fisch nennen. Denn wenn du hörst Fisch aus der Petrischale, dann wette ich mit dir, dass, oder wenn Menschen Fisch aus der Petrischale hören, da sagen sie, nee, danke. In der Tat forschen wir an unserem Lehrstuhl seit nun 4 Jahren. Wir haben auch mittlerweile, denke ich, bis vor kurzem hatten wir die vielleicht in Europa größte Forschungsgruppe zu diesem Thema zellkultivierte Produkte. Da geht es darum, dass mittlerweile Technologien existieren, die uns erlauben, aus Stammzellen Fleisch bzw. Fisch zu züchten, ohne dafür, dass dafür Tiere geschlachtet werden müssen, dass da Tiere auferzogen werden müssen, etc. Also du nimmst im Prinzip eine Stammzelle aus einem Fisch oder aus einer Kuh, suchst die besten Zellen heraus, platzierst diese Zellen in einen Fermenter oder Bioreaktor und fütterst die dort mit Nährmedien, die essentielle Nährstoffe enthalten, Mineralien, Vitamine, Wachstumsfaktoren etc. Und in diesem Bioreaktor teilen sich diese Zellen dann und wachsen dann insgesamt zu so eine zu bestimmten Fettzellen oder Muskelfasern heran und die kannst du dann entsprechend ernten und daraus ganz normale Fisch- oder Fleischprodukte produzieren, die vom Prinzip her nahezu identisch zu konventionell hergestelltem Fleisch, sprich durch die Aufzucht und die Schlachtung von Tieren. Also im Prinzip handelt es sich bei zellkultiviertem oder zellbasiertem Fisch um echten Fisch, der einfach auf eine völlig andere Art und Weise hergestellt worden ist.
Ich finde das total spannend. Wie weit seid ihr denn in der im Mitnehmen der Bevölkerung beziehungsweise im Erforschen der Bevölkerung? Habt ihr schon genug Probanden oder können wir irgendwie eine Aktion starten und sagen, jeder, der den Podcast hört, darf sich bei dir melden und kann vielleicht irgendwie auch mal einen Fragebogen ausfüllen oder was auch immer, dass man mal ein Feedback bekommt? Wie funktioniert sowas bei jungen Leuten vor allem auch? Wollen die sowas haben?
Aus der Sicht eines Forschenden gibt es nie genug Probanden. Also in der Tat haben wir gerade ein großes, seit einem Jahr läuft ein großes Projekt, was vom Bundesministerium für Wirtschaft, Landwirtschaft und Ernährung gefördert wird und in Zusammenarbeit mit der Hochschule Reutlingen und Blue Seafood GmbH, also einem deutschen Startup, was in Hamburg sitzt und an der Herstellung von zellbasiertem Fisch arbeitet. Die stellen Lachs und Forelle her. Und da führen wir aktuell eine groß angelegte Umfrage durch, eine Online-Studie, für die wir noch Probanden suchen. Also jede und jeder, der sich für das Thema interessiert, ist herzlich eingeladen, an der kurzen Umfrage teilzunehmen. 10 Minuten dauert das ungefähr und da würden wir uns um jede Stimme freuen. Wichtig ist, es gibt keine richtigen und falschen Antworten. Jede hat ihre eigene Meinung. Das ist genau das, was wir erfassen wollen. Wir wollen zwar Akzeptanz fördern und Stellschrauben dafür identifizieren, aber dafür müssen wir erstmal verstehen, wie Menschen generell zu dieser Innovation stehen, inwieweit sie aufgeschlossen sind, was ihre Vorbehalte, Sorgen sind, was sie an Vorteilen darin sehen, was sie als Nachteile empfinden. Und da würden wir uns freuen, wenn wir noch ein paar Probanden oder Probandinnen bekommen würden. Also die Umfrage findet man unter der Webseite zellfisch.de, also Zell und Fisch zusammen.de.
Also mich hast du auf jeden Fall gewonnen. Ich mache da mit, weil mich das brennend interessiert. Ihr seid alle aufgerufen mitzumachen. Wir packen den Link nochmal in die Shownotes rein. Macht das einfach. Und weißt du was, Igor, lass uns doch einfach was machen. Wir holen unsere Grillninjas dann, wenn der Zellfisch aus Hamburg tatsächlich produziert wird und verlosen unter allen, die bei eurer Umfrage mitmachen, ein Grillninjas-Event. Wir holen dann 20 Leute aus den Leuten zusammen und stellen uns bei Seafood, wie hießen die, Blue Seafood in Hamburg vor die Tür und hauen den Lachs auf den Grill und gucken mal, ob es dann so schmeckt, wie wir uns das in der Umfrage vorgestellt haben. Was hältst du davon?
Das wäre super, aber da muss ich mal leider reingrätschen. Man darf das nicht so einfach probieren. Ja. Das Lebensmittel muss erstmal von der EU zugelassen werden. Und die europäischen Regelungen bzw. die EU-Institution, die dafür verantwortlich ist, ist jetzt nicht unbedingt als
innovativ bekannt. Verstehe ich. Dann folgt dem Aufruf zur Teilnahme am Fragebogen gleich noch ein zweiter Aufruf. Falls uns ein Reeder zuhört, seht doch mal zu, dass wir, wenn wir mit unserem Grill in Hamburg sind, den aufs Schiff schaffen und außerhalb der 12-Meilen-Zone dann unser Tasting durchführen können.
Richtig.
Das hilft ja nicht, oder? Wenn wir in EU-Gewässern sind, oh, ich weiß es gar nicht.
Ich auch.
Aber ich kann das natürlich nachvollziehen. Besitzstandswahrung ist das eine und Tradition ist das andere. Menschen sind per se nun mal nicht unbedingt neuem gegenüber aufgeschlossen. Das ist so. Ich hoffe, nee. Lieber Igor, dass das, also ich fand das mega spannend zu hören, was du da so treibst, was da auf uns zukommt, wenn es gut läuft, was das bewegen kann. Ich hoffe, dass wir gemeinsam ein bisschen dazu beitragen können, ja, dass es funktioniert, dass sich viele Leute bei dir melden, aber auch, dass viele Leute wirklich das dann essen wollen. Denn ich glaube, wir wissen beide, eine gute Idee wird erst dann zur Innovation, wenn man sie wirklich mit Grip auf die Straße bekommt.
Richtig. Wenn du sie in deinen Mund tust oder wenn du ein Elektrofahrzeug fährst, die schönsten Technologien scheitern ja auch. 70-80% von Innovationen scheitern einfach, weil sie nicht auf die entsprechende gesellschaftliche Akzeptanz treffen.
Genau. Deswegen finde ich es toll, dass es sowas wie euren Lehrstuhl gibt, Wirtschaft und Ethik verbinden, um genau das zu schaffen. Igor, war ein tolles Gespräch. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch viel Erfolg und wenn du mal was zum Kosten bekommst von euren Unternehmenspartnern, sag Bescheid. Wir machen das unter der Hand und ich komme mal vorbei. Wir hauen uns das in die Pfanne.
Auf jeden Fall. Danke dir, Mario, für die Einladung.
Mach's gut. Ciao, ciao.